Es ist die Karnevalsepisode und gleich wird der Philipp für uns singen. Der weiß es noch nicht, denn er nimmt eine neue Karriere in Anlauf und das weiß er schon und deshalb hat er dolle Schmerzen. Ihr könnt euch schon freuen auf den Bestzeit-Podcast vom Februar 2024 mit Philipp Flieger und Ralf Scholz. Jetzt ist ihm fast eine Tasse runtergefallen vor Lachen. Was ist los, Junge?
Ja, Ralf, gut, dass ich noch im Ansetzen war, dass ich gerade einen Schluck Kaffee nehme, es aber noch nicht im Mund hatte, weil ich dachte mir so, Moment mal, ich weiß davon noch gar nichts und ich möchte jetzt eigentlich unserer werten Podcast-Gemeinde ehrlich gesagt ersparen, dass ich mich hier gesanglich versuche. Also wenn ich eines weiß, dann, ich glaube, dass meine Talente einigermaßen dünn gesät sind und singen da auf jeden Fall ganz definitiv nicht zu den Talenten dazugehört.
Also, hast du es schon mal versucht?
Ja, das letzte Mal Musikunterricht und das wurde direkt so abgestraft, dass ich mir dachte, wir beenden die Karriere in der 11. Klasse und ich habe eine Musik, das darf man nicht laut sagen, ich habe Musik sage und schreibe, vielleicht auch, weil wir in faule Säcke waren, damit schließe ich meine damaligen werten Mitschüler ein, die auch primär ein bisschen sportfokussierter waren. Ich glaube, wir haben Musik echt mit einer 4 abgewählt. Das ist echt eine Schande. Und da selbst unsere sehr gutmütige Musiklehrerin, die hatte, glaube ich, Tränen in den Augen, dass wir so schlecht waren, so unqualifiziert, dass sie da nicht umhin kam, uns diese 4 auch ins Zeugnis schreiben zu müssen. Ich glaube, wir mussten einmal eine Musikklausur sozusagen nachschreiben. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es waren auch Kollegen aus der damaligen Sindelfinger Leichtathletik-Bubble, die zufällig mit mir Abi gemacht haben und ähnliche Prioritäten hatten, was Schule und was Sport anbelangt. Und vielleicht waren wir beim ersten Termin leider einfach krank. Passiert ja mal, ne, wenn man Leistungssport nicht trainiert. Zufällig dann die Leute aus der gleichen Trainingsgruppe, die vielleicht ähnlich gut vorbereitet gewesen wären. Das kommt das, natürlich.
Da stand ein 10-Kilometer-Lauf im Weg, ne? Den ihr zufällig gemeinsam im Wald rund um den Glaspalast gemacht habt, ne?
Ja, die Klausur mussten wir natürlich trotzdem nachschreiben und Wir mussten mit einer sehr viel jüngeren Klasse das dann machen. Also natürlich hatten wir unterschiedliche Klausuren. Nee, stimmt, das war gar nicht so. Wir mussten bei denen drin sitzen, sowas, weil es war irgendwie Zeitdruck und die Noten mussten noch erfasst werden. Also mussten wir wir waren vielleicht 5 Elftklässler und mussten in einer 7. Klasse reinsitzen. Wir wurden auf den ganzen Raum natürlich verteilt, neben Siebtklässler. Und während die ihren Unterricht hatten, mussten wir dann irgendwie eine Klausur nachschreiben. Und wir waren so schlecht, dass ich zwischendurch meinen Nebensitzer, meinen neuen, doch mal gefragt habe, der kennt sich doch bestimmt besser mit Tonleitern aus als ich. Aber die waren auch so gut erzogen auch und so, weil ich sagen, so ehrlich, das war dann das schon fast rührend, dass ich meinte, ich darf dir leider nicht helfen, hat die Lehrerin gesagt. Und jetzt wohl kommen sehen, dass wir womöglich versuchen
das
würden, gegen einen Kinderriegel oder dergleichen, was man dann sonst hätte kaufen können beim Kiosk, versuchen, vielleicht eine gewisse Unterstützung noch uns zu organisieren. Aber die wurden leider sehr gut gebrieft vorher und waren halt leider auch, also ist ja toll, so soll es ja auch eigentlich sein, die waren so ehrlich, dass sie dann zu uns schweren Herzens gesagt haben, wir dürfen euch nicht helfen, hat sie gesagt.
Okay, sagen wir mal so, sie kannte euch offensichtlich, ja? Sie hat euch durchschaut, ja, sagen wir mal so, sie hat euch durchschaut. Ich glaube, unsere Musiklehrerin war die einzige, die bei unserem Abiball war. Die anderen waren alle schockiert von, es gab sowas wie Abi-Spaß bei uns.
Ja, ja.
Und da haben wir halt ein bisschen
was übertrieben. Wir
fanden es lustig, die fanden es nicht lustig. Ja, wir haben halt alle Autos im Parkhaus. Habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube nicht.
Ne? Nee, hier noch nicht auf jeden Fall.
Ja, wir haben halt alle Autos im Parkhaus umgeparkt. Also so umgeparkt, dass man die nicht mehr vor- oder zurückrangieren konnte. Also wir haben die sauber verkeilt. Ja, sauber so hingestellt, dass man nur sehr schwer da wieder rauskam aus der Situation. Es war ein Puzzlespiel.
Und wie seid ihr an die Autoschlüssel gekommen?
Die haben wir hochgehoben. Wir waren mehrere.
Ja.
Ja, aber du kannst ja immer so hochheben, rüberrutschen, hochheben, rüber, das geht
okay,
schon.
Okay, okay,
also,
okay.
Wenn 10 Leute an so ein Auto anfassen, dann kriegst du das schon bewegt. Ne? Auch okay, ein größeres okay. Auto. Ja? Jedenfalls kann es eventuell auch sein, dass Farbe im Spiel war. Weil, sagen wir mal, so ein bisschen ein Aufpeppen konnten schon mehrere Autos gut gebrauchen. Also ausgewählte Lehrerautos.
Wie konnte man, also war die Farbe abwaschbar?
Die Farbe war gut sichtbar.
gut sichtbar. Okay.
Es war Fingerfarbe. Einmal durch die Waschstraße oder einmal Regen reichte schon, um die wieder anzumachen.
Cool. Aber dann ist es, dann finde ich es doch eigentlich witzig. Also ist ja keine Sachbeschädigung.
Die waren vollkommen humorfrei. Ja, also vollkommen humorfrei. Und wie gesagt, das war nur unsere Musiklehrerin da, die das halt als das fand, was es war, nämlich ein Scherz. Mhm. Es gab abends eine Sondersitzung, ja, mit der Klassenpflegschaft, dem Schulpflegschaftsvorsitzenden, mir als Jahrgangsstufensprecher, bin ich fast zu spät zum Training gekommen.
Weil ich musste das geht gar nicht.
Ich musste ja noch nach Wattenscheid fahren. Ja, und ich habe da die ganze Zeit gesessen und wusste jetzt nicht, ob ich lachen oder weinen oder alles gleichzeitig soll. Ja, weil ich gedacht habe, ey, sag mal, ihr wollt jetzt hier nicht ernsthaft deshalb ein Fass aufmachen. Da war von Anzeige und keine Abschlusszeugnisse verleihen, sondern die mit Post schicken und nur sowas war da die Rede. Ja, es gab keinen offiziellen Abiball, den haben wir dann selber organisiert. Und nochmal, da war nur unsere Musiklehrerin. Also deshalb Musik lasse ich gar nichts drauf kommen. Wir sind aber vom Singen abgekommen. Du wolltest ein Ständchen singen. Hast du noch nie unter Alkoholeinfluss gesungen?
Ich möchte kurz nochmal zur Lanze brechen für unsere Musiklehrerin damals, ich überlege gerade den Namen, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber die war eigentlich, also muss man sagen, die hatte auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck. Ich glaube wirklich, dass sie es ganz schwer nur übers Herz gebracht hat, uns diese Note am Ende einzutragen. Aber was will man machen? Also wenn die Jungs halt einfach komplett talentfrei sind und noch unmotiviert, dann gehört es uns auch nicht anders. Ähnlich wie unsere Kunstlehrerin, auch da könnte ich noch eine Anekdote erzählen. Sagen wir mal, es gibt ja in diesen Kunsträumen immer, oder bei uns war es damals so immer so eine, wie sagt man denn da, so nicht Werkbänke, aber so wie Werktische, das sind immer so Vierer, also Konstellationen, man sitzt drumrum, also wo du auch dann aus Holz, wo du da irgendwie was rummachen kannst mit, weiß ich nicht, Skulpturen, Töpfern, keine Ahnung. Das sind keine normalen Tische und auch da war es so, dass wir dann eben in der Oberstufe doch auch mal Klausuren schreiben mussten und nicht nur irgendwelche künstlerischen Werke herstellen. Und da ging es auch um Kunstgeschichte, da ging es um alles Mögliche, grundsätzlich auch alles nicht unspannend, aber ja, wie gesagt, damals, wir waren jung, da gab es jetzt nicht viel, was uns außer Sport interessiert hat und wir waren damals sicherlich eine Clique, wo alle ähnlich gleichgesinnt waren und es war damals bekannt, dass mein bester Freund damals und auch Teamkollege und ich, wir sind meistens nachmittags da geblieben in Sindelfingen, weil wir beide von außerhalb kamen und sind dann entweder noch in der Schule geblieben oder dann zu Fuß, wo wir noch kein Auto hatten, die, was weiß ich, 2-3 Kilometer halt durch die Stadt marschiert, Richtung entweder Floschenstadion oder Glaspalast, um dann abends da zu trainieren. Das war dann 2-3 Mal die Woche ja der Fall. Und dementsprechend sind wir dann morgens nicht nur mit Rucksack gekommen, sondern eben auch mit einer Sporttasche. Und das wussten viele Lehrer schon. Und natürlich stand auch ab und zu in der Zeitung, dass wir irgendwie an Wettkämpfen teilnehmen und mal mehr, mal weniger erfolgreich waren. Sagen wir mal so, wir haben natürlich auch immer gerne die Story erzählt, dass wir danach natürlich selbstverständlich zusammen gelernt haben, um die Zeit zu überbrücken, bevor das Training beginnt. Und wir hatten dann in dieser Kunstklausur in der einen, danach durften wir leider nie mehr zusammensitzen, sehr, sehr, sehr gute, sehr, sehr gut abgeschnitten. Es war so im Einserbereich, nagel mich auf die Punkte jetzt nicht mehr fest. Also war sehr viel besser als das, was wir sonst abgeliefert haben. Und der ganze Tisch hatte so eine gute Note, sage ich jetzt mal. Und unsere Kunstlehrerin, die war so unfassbar gutmütig. Die hat wirklich noch ans gute Menschen geglaubt und die konnte sich das nicht erklären, wie das auf einmal zustande kam, dass wir vier jetzt halt so gut waren plötzlich. Und hat uns dann natürlich, weil es ihr ein bisschen komisch vorkam, hat sie natürlich uns danach mal zum Gespräch gebeten, wie das, also weil wir teilweise halt auch überraschend übereinstimmende Antworten wohl formuliert hätten. Und dann haben wir halt gesagt, ja, aber wissen Sie, wir haben uns natürlich auch immer gegenseitig abgefragt und gegenseitig gelernt und da haben wir uns natürlich dann schon immer auf eine Antwortmöglichkeit festgelegt, wo wir überzeugt waren, dass das natürlich auch dann die richtige ist und dementsprechend auswendig gelernt und so haben wir es dann halt auch wiedergegeben. Und das hätte sie uns auch abgekauft, aber sie hat dann im Lehrerzimmer doch nochmal diesen Sachverhalt anderen Lehrern vorgestellt, wie wahrscheinlich es ist, dass 4 Personen, 4 Jungs, die fast identischen Antworten haben, die aber auch alle richtig waren. Und die haben mir dann wohl nett, aber bestimmt gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit so ungefähr gegen null geht, ohne dass die irgendwie illegal miteinander kommuniziert hätten. Naja, dann mussten wir leider die Klausur auch nochmal schreiben, aber...
Mit ähnlichem Erfolg?
Vielleicht saßen wir dann wirklich jeder an einem einzelnen Tisch und nicht zu viert an einem großen. Und dementsprechend war ein gewisser Drop erkennbar, auf jeden Fall, was unser Geschichtswissen anbelangt. Aber Ja, aber das ist diese, also ich finde immer Sport, Kunst, Musik, das sind alles immer Lehrer gewesen, die extrem cool waren. Wirklich, also die können ja nichts dafür, dass wir keinen Bock auf Kunst oder auf Musik in dem Fall hatten, in dem Alter, ja, will ich jetzt auch gar nicht irgendwie glorifizieren, aber es war halt so. Und die waren aber alle, die haben ihr Fach gelebt, die waren da überzeugt, die hatten da Bock drauf. Und das waren alles Lehrer, so ein Schlaglehrer, der auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck hat, fand ich immer.
Gut, vielleicht verallgemeinerst du das jetzt stark auf bestimmte Fachbereiche.
Also vielleicht hatten auch alle.
Ja. Wir hatten auch einen sehr coolen Philosophielehrer und auch ziemlich bescheuerte Sportlehrer, ehrlich gesagt. Die haben mir jetzt gar nichts gebracht, also den Leuten, die Sport gemacht haben, gar nichts gebracht.
Herr Takac war Nationalmannschaft von Serbien in Volleyball und Basketball und Herr Takac hatte ein Herz für Leistungssport. Da war es immer okay, wenn ihr euch schonen müsst für Training, kommt nicht, geht in Training, kein Problem. Gibt trotzdem eins.
unserer kam eher so aus dem Turnen. Der war spaßbefreit, muss ich wirklich sagen. Okay. Ja, also der hatte gar keine Lust an Sportspielen jeglicher Art. Und das war dann halt auch zäh irgendwie. Nee, das war nicht. Habe ich eigentlich mal, jetzt komm, eine letzte Schulgeschichte noch, ja, weil du sagst, Lehrerin mit dem Herz am richtigen Fleck. Habe ich das hier schon mal erzählt? Nicht? Ich glaube, das muss ich jetzt öfter fragen. Wir kommen gleich noch zum Laufen. Wir kommen gleich zu
Philipps. Wir driften heute Philipps ab, aber ich versuche alles, um meinen Gesangspart noch rauszuzögern. Das merkt ihr schon.
Genau. Wir kommen gleich noch zum Showblock und zu Philipps neuer sportlicher Karriere. Da könnt ihr euch schon sehr drauf freuen. Also, wir hatten eine relativ junge Lehrerin an die Schule bekommen. Die war sicher nicht älter als Mitte 20. Trat aber sehr konservativ auf, ja, so immer mit so feinen Pullovern, grauer Faltenrock, ne? Also kam sehr konservativ rüber und war sehr streng, ja, sehr unnahbar und sehr streng. Ich glaube, Deutsch und Erdkunde. Jedenfalls wirkte sie so, als hätte sie keine Lust auf Menschen aus der Mittel- und Oberstufe. Ja, die ja teilweise doch sehr anders unterwegs waren. Ja, also die war da immer sehr klar mit der Ansage und unfreundlich, ja, oft auch sehr unfreundlich. Und eine Stufe über uns war ein Schulbekannter, wie soll ich sagen, zwischen Totalverweigerung und nur Blödsinn machen, ja, aber mit Vollgas. Ja, keine Ahnung, Mülltonnen in die Klassenräume schieben und ausschütten. Und,
okay.
Ja, also wirklich nur Blödsinn. Ne? Der kam eher so, sagen wir mal, aus der alternativen Sponti-Szene. Ja, also jetzt auch phänotypisch. Ja? Also sagen wir mal, Gegenpole, ja, im Schulkontext, ja, waren das so die Gegenpole. Und die hatten auch dann halt Auseinandersetzungen, teilweise in der Klasse und so. Und naja. Dann kam, die hatten halt den Abiball noch, ja. Dann kam der Abiball, ja. Und dann wurden halt die Leute, also irgendwie hat der es geschafft, das Abi zu bestehen. Ich weiß nicht wie, aber er hat es geschafft jedenfalls. Und dann gab es halt Aula, alle Mann in der Aula. Wir mussten da aus irgendeinem Grunde auch hin oder sind dahin. Ich weiß gar nicht mehr, warum genau. Jedenfalls waren wir da. Und dann wurden halt die Leute da einzeln belobigt für ihr Abitur und konnten dann ihr Zeugnis in Empfang nehmen und so weiter und so weiter. Und irgendwann stand dieser Typ dann halt auf, hatte eine Topfblume in der Hand, ging mit dieser Topfblume zu besagter junger Lehrerin hin und hat ihr einen Heiratsantrag gemacht.
Was?
Ja.
War das ein Joke oder hat er das ernst gemeint?
Naja, wir haben das natürlich alle als maximale Demütigung empfunden, logischerweise. Also er wollte sie, also es machte den Eindruck, als würde er sie maximal demütigen wollen.
Okay.
Quintessenz? Die haben geheiratet.
Die haben wirklich?
Ja.
Okay.
Also offensichtlich, also ich interpretiere jetzt aus späterer Sicht, jetzt nicht aus heutiger, sondern einfach aus späterer Sicht, da war vorher schon irgendwas. Also die waren wahrscheinlich zusammen, ohne dass sie es preisgeben wollten. Und ich interpretiere, dass ihr sehr, sehr barsches Auftreten und diese, sagen wir mal, eher Abwehrhaltung, ne, so mit Unfreundlichkeit, der Schutz war, um sich nicht outen zu wollen müssen, wie auch immer. Ja. Weil sie das wahrscheinlich als unangemessen fand. Ja, oder die Situation war sicher auch damals so, ja, das wäre natürlich gar nicht gegangen. Ja, also Lehrerin Klar. damals mit einem Schüler, hätte sofort zu Schulverweis oder zu Entlassung der Lehrerin oder Versetzung der Lehrerin geführt, hundertprozentig, ja.
Ja.
Ja. Das war jedenfalls eine relativ coole Nummer. Also erstmal klar, ja, wenn der aufsteht, dann wusstest du schon, okay, jetzt geht irgendwas ab, ja. Und wenn er eine Topfblume in der Hand hat, dann weißt du schon, okay, das wird jetzt nicht mehr gut da vorne, ja. Und dann ging dann der Eisenhardt hin und hat der einen Antrag gemacht.
Das und hat sie ja gesagt auch dann vor allen Leuten oder?
Ich glaube, das war dann so ein großer Tumult, dass das keiner so arg mitgekriegt hat.
Mitbekommen hat, ja.
Ne? Weil du kannst dir ja vorstellen, was da los ist, wenn so eine Aula voll mit Schülerinnen und Schülern, sie gehen natürlich komplett steil.
Ja. Wahnsinn.
Ja. Also manchmal würde man ja gerne nochmal wissen, was aus Menschen geworden ist. Bei denen definitiv, ja.
Ja, doch, das stimmt. Also ich meine, das ist natürlich aber auch einfach eine super verrückte Geschichte. Das kommt jetzt sicherlich auch nicht jedes Jahr vor beim im Abi-Jahrgang. Aber ja, also vielleicht sind die, oder womöglich sind die ja immer noch zusammen und haben
26 Kinder, ja, die genau. alle sehr unterschiedlichen Talenten frönen.
Unterschiedlich erzogen worden mit unterschiedlichen
die einen konservativ, die anderen sponti und manche können singen und andere nicht.
Ja.
So, jetzt,
ach ja, jetzt, was für ein schöner Einstieg heute.
Genau, jetzt fangen wir doch mal an, ja. Also, kleiner Spoiler, Philipp geht's gerade nicht so gut. Ja, weil er war zweimal beim Sport. Na, sagen wir mal, er war zweimal beim Sport. Ja, jetzt du.
Ja, also es trifft den Kern der Sache. Ich habe das doch letztes Jahr im Herbst schon gesagt. Ich muss mal wieder krass trainieren und keine Ahnung.
Ja, das war aber im letzten Jahr im Herbst.
Richtig.
Und dann jetzt haben wir alle gedacht, dass du mindestens einmal die Woche beim Sport warst.
Läuferisch auf jeden Fall besser. Krafttraining habe ich dann irgendwie doch nicht gemacht. Aber wir haben jetzt hier diese Woche losgelegt. Und was cool ist, natürlich bei Jan Kerler, ich meine, wer mir auf Instagram folgt, hat das ja auch gesehen, dass ich auch nochmal eine Empfehlung gegeben habe für alle Leute in und um Regensburg, die auf der Suche sind nach physiotherapeutischer Begleitung oder auch in Sachen Sporttherapie bzw. Functional Training haben die ja auch durch den Umbau vor ein, zwei Jahren? Oder Erweiterung, also ein ganzes Stockwerk in dem Gebäude noch dazugenommen. Dementsprechend jetzt große Trainingsfläche, mehr Geräte. Sehr, sehr cool. Neue Sporttherapeuten noch eingestellt, alles cool.
Und da also, hab ich jetzt was gesagt, man gesehen hat, war natürlich nur, dass du dein Handtuch hingelegt hast.
Genau, aber das war ja auch, also, mehr habe ich nicht gemacht, außer da rumzuliegen.
Ein Platz reserviert, ja, so wie die Engländer am Pool in
Costa Alles Brava. Andere wollte ich den Abonnenten noch nicht zumuten, weil das war für mein eigenes Dafürhalten noch nicht so prickelnd. Aber der jetzige Trainer, Andi heißt der mich da eben coacht und betreuen wird und einen neuen Plan schreibt, der kannte mich ja davor noch nicht. Selber sehr guter Fußballspieler, spielt übrigens Regionalliga. Da habe ich mich schon gefragt, was machst du hier, warum arbeitest du überhaupt? Also ich meine, Regionalliga, da bist du ja schon wahrscheinlich gefühlt von den anderen Sportarten ja schon quasi fast ausgesorgt. Der ist aber sehr, sehr bodenständig und der hat schon gesagt, nee, so ist das nicht. Also ist ganz nett, aber er will was Vernünftiges machen. Er hat sein Studium nicht umsonst gemacht, hat seinen Master gemacht, der möchte jetzt auch Berufserfahrung sammeln. Und das ist ja schon mal sehr, sehr vernünftig. Und dem habe ich natürlich gesagt, du, pass auf, ich war früher ein ganz okayer Läufer. Es hat sich sehr viel um Laufen gedreht und das Krafttraining war halt genauso laufspezifisch, ja, also wir wollten natürlich gucken, dass man idealerweise eine gewisse Verletzungsprophylaxe hat, dass man vielleicht Laufökonomie erhöhen kann, nicht viel Gewicht zu nehmen, also man wollte jetzt ja nicht breit werden, weil das ist für Marathonläufer jetzt nicht so vorteilhaft, das war die Challenge. Jetzt sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Meine Motivation, jetzt Krafttraining zu machen, ist einerseits Gesundheit, wirklich wie wahrscheinlich für viele andere, ja, ich bin groß, Rücken, merkt man schon manchmal ein bisschen, auch ja, merkt man vielleicht auch, dass man 20 Jahre lang was gemacht hat, was, den Körper durchaus gefordert hat. Und vor allem aber, und das ist der Hauptaspekt, warum ich das machen möchte, ist tatsächlich natürlich, jetzt mit unserer Kleinen, die wird ja jetzt zunehmend auch größer, die wird auch schwerer und die möchte trotzdem gern irgendwo auch mal getragen werden, auf dem Arm sein, Quatsch machen, alles Mögliche. Und da habe ich gemerkt, das könnte besser sein. Also wenn man einen Spaziergang macht und die letzten 2 Kilometer ein Kind auf einem Arm trägt, weil man mit dem anderen Arm noch den Kinderwagen schieben muss, stellt man fest, dass 12 Kilo schon doch auch mit der Zeit, dass der Bizeps sich meldet irgendwann und man den Arm mal wechseln muss. Und da dachte ich mir, das wäre doch mal ein guter Ansporn, wieder ein bisschen mehr zu machen, aber klarer Fokus, wie soll ich sagen, Hüfte aufwärts primär. Ja?
Upper Body.
Genau, ja, genau. Und vor allem auch, ich bin echt unbeweglich. Schulterbeweglichkeit, Katastrophe, alles über Kopf, Katastrophe. Und dementsprechend haben wir halt direkt, wie man es halt kennt, mal ordentlich angefangen. Und er meinte, das ist doch total toll. Das sind total Übungen, die sind ja bei den anderen Menschen normal. Das ist ja schön, dass wir bei dir jetzt mal mit so Klimmzügen, Bankdrücken, Rudern, mit diversen Kettlebell-Übungen anfangen können. Guck mal doch direkt mal, was so der Ist-Zustand ist. Und was soll ich sagen, es ist schon ganz schön erbärmlich gewesen, aber es hat gereicht, dass ich jetzt nach Montag und heute nicht mehr in der Lage bin, ihr könnt das natürlich jetzt nicht sehen, aber ich sitze am Schreibtisch, also alles, ich, so kann ich meine Arme gerade heben, aber dann
also
ist
also auf
hier,
Schulterhöhe, bis auf Schulterhöhe geht's gerade.
Und hier,
und dann der Trapezius da, und ja,
der
Lateralis,
der nicht vorhanden ist, genau, ja. Der ist ja gar nicht da, aber trotzdem, ich kann nicht meine Arme über den Kopf machen gerade. Und das ist zum Beispiel bei Pulli anziehen schon eine gewisse Challenge auf jeden Fall. Aber es ist schön. Muskelkater ist natürlich ein bisschen unangenehm, aber es ist auch ein echt schönes Gefühl, weil man weiß, und da erinnert man sich natürlich an früher, man hat den Körper mal wieder gewissen Reizen ausgesetzt, die er offensichtlich nicht kannte. Und Klimmzug, muss ich auch sagen, Leute, da ist noch viel Luft nach oben. Also ich habe 2 hingekriegt, nachdem ich das, glaube ich, seit 4 Jahren nicht mehr gemacht habe.
An dieser Stelle.
Ist schlecht.
Ja, lieber Kai, lass du dich jetzt wahrscheinlich tot, wenn du es denn hörst. Ja, also, ja. Das ist natürlich etwas, wo Kai Pflaume ja, also die Challenge macht er ja jetzt nicht mehr. Jetzt macht er ja Push-Ups ne? als Challenge, genau. Ja. Aber 2 kriegt er, glaube ich, immer hin.
Ja, ich glaube, Kai würde jetzt wahrscheinlich bestimmt noch easy 7 hinkriegen. Und ich glaube, zu seinen besten Zeiten hatte so, was waren das mal? Ich glaube, über 10 auf jeden Fall
über
gemacht.
Über 10, meine ich auch, ja.
Mhm. Ja. Und natürlich Ausführung, muss man auch sagen. Jetzt zum ersten Mal testen, hat er einfach gesagt, häng dich da hin, fang mal an, zieh und wie viel schaffst du? Und dann waren es halt so 2,5 mit Hängen und Würgen, gerade so Augen über die Stange. Normalerweise versucht er schon mit Kinn auf Stange und so. Und das natürlich irgendwie sauber zu ziehen. Aber das ist jetzt erstmal ein Ist-Zustand. Da kann man jetzt erstmal drauf aufbauen. Wir haben natürlich dann direkt gesagt, ja, 2.
Nee, das ist noch kein Ist-Zustand.
Ja, das ist noch...
2 ist noch kein Zustand.
Wir haben dann natürlich direkt angefangen mit diesen Spielereien, dass man sich noch so ein Gummiband nimmt, das um die Stange wickelt und dann, nachdem man 2 gemacht hat, noch quasi mit einem Fuß drinstehend, halt nochmal so viele, wie halt gehen. Und ja, Bankdrücken, muss ich auch sagen, gut, das wiege ich, um die 70 Kilo. Was habe ich da gemacht?
Also sein Körpergewicht sollte man schon bewegen können.
Ja, wir haben es nicht auf Maxkraft gemacht, aber ich habe mit 40 Kilo 3x8 gemacht. Das war beim dritten Durchgang, habe ich schon gemerkt. Aber ich würde mal sagen, wenn man sagt, man macht nur, es geht um 1 oder 2 zu drücken, wird noch ein bisschen mehr gehen. Aber ich glaube, 70 würde ich noch nicht schaffen. Also nicht jetzt so aus der kalten Hose. Ich muss sagen, wie gesagt, das sind Übungen, die habe ich, glaube ich, seit 3-4 Jahren überhaupt gar nicht mehr gemacht, weil es einfach nicht relevant war. Wenn, dann hast du es mal in der Verletzungsphase gemacht, wo es dir sonst einfach zu langweilig war. Aber das ist schon länger her. Und es ist aber cool, weil es macht Spaß, mal wieder was ganz anderes zu machen. Und ich entdecke Muskelgruppen. Ich wusste gar nicht,
das kannst du gar nicht.
Ja, es ist so. Ich habe heute zu Jan gesagt, Jan, gut, ich kam heute nach dem Training direkt zum Physio. Also ich habe das heute miteinander verknüpft. Einmal die Woche bin ich ja noch so bei Jan auch so zum Durchchecken. Hier, direkt nach heute, wir hatten ein paar Sachen, wo du auch wieder mit Griffkraft oder Kettlebell-Sachen oder Rudern gemacht hast. Wenn du nicht gewohnt bist, dass du greifen musst sozusagen, es ist erstaunlich, wie der Unterarm auch einfach sonst nicht gefordert ist. Das war total, total fest. Also, da sind Adern rausgekommen, ich wusste gar nicht, dass das geht. Und also das war, ja, es ist einfach in allen Belangen andere Muskelgruppen als das, was man üblicherweise so als Läufer fordert. Und es macht Bock, macht Bock.
Ja, lustig ist, dass ich heute auch beim Krafttraining war.
Hast du Klimmzüge gemacht, Ralf?
Ich bin einen Hauch weiter als du. Ich mach's aber auch regelmäßig.
Das stimmt,
also tatsächlich habe ich. Ich mache ja jetzt seit bestimmt Oktober auf jeden Fall etwas konzentrierter und ein bisschen vernunftbegabter, nicht nur Sport treiben, sondern ein bisschen Training. Ne?
Ja.
Und seitdem mache ich jetzt wieder sehr regelmäßig Krafttraining, 1 bis 2 Mal die Woche. Gut, ich komme auch von einem etwas anderen Niveau, nehme ich mal an, weil ich immer Krafttraining gemacht habe. Das ist dann natürlich ein bisschen anders. Habe es früher sehr gerne gemacht und viel gemacht. In der Zeit, als ich keinen Leichtathletik mehr gemacht habe, sondern Basketball gespielt habe, habe ich eigentlich so 3-4 Mal die Woche Krafttraining gemacht. Das das sieht man dann schon ein bisschen. Ne? Das ist dann in Ordnung. Ich bin ja grundsätzlich auch ein Leptosom. Ne? Also wir beide zählen in diese Klasse der Leptosome, also lang schmal und nicht schnell wachsende Muskeln. Ne? Also wir haben ja jetzt beide nicht irgendwie vom Grundtypus her dicke Muskeln, sondern eher lange, schlanke Muskeln. Krafttraining wirkt trotzdem, ja. Ich habe halt so ein Grundset von Kraftübungen, die ich immer mache. Das eine ist in der Regel entweder Kniebeuge oder Umsetzen, irgend sowas. Mhm. Manchmal auch so Ausfallschritt, Kniebeuge, also in leichter Schrittstellung stehen und Kniebeuge. Heute hatte ich
das kann auch eklig sein.
Ja, eklig, das muss man vor allen Dingen gut stabil machen, weil man da leicht nach rechts oder links ausweicht, also auch mit der Hüfte ausweicht. Ich hatte jetzt vorher noch eine intensive Einheit auf dem Radergometer gemacht, deshalb habe ich dann die Sachen mit den Langhanteln für die Beine weggelassen. Aber Hüftstrecker mache ich halt ganz viel. Und in dem Studio, wo ich bin, ist eigentlich so ein ganz normales Studio, sind relativ viele Frauen, die schwer Gewicht heben.
Okay.
Ja, und ich kann nur sagen, großartig. Also für alle, die das technisch können, es ist ganz großartig, weil das halt einfach wirklich eine sehr, sehr gute Basis ist, vor allen Dingen auch fürs Laufen. So, jetzt muss ich mal eben Stecker anstecken.
Kein Problem, ich übernehme das gerne, solange Ralf schnell nach Strom sucht.
Ja, ist schon
also ich gebe dir vollkommen recht und wenn ich jetzt überlege, was ist die Motivation, weil das ist wirklich was, wo ich ja einfach die letzten Monate, vielleicht sogar das letzte Jahr so ein bisschen auch am Strugglen war. Warum mache ich Sport? Warum will ich Sport machen? Warum soll ich Sport machen? Brauchen wir alle nicht diskutieren, dass Sport natürlich generell dem menschlichen Körper gut tut, aber die Fallhöhe ist ja trotzdem irgendwie hoch gewesen zwischen, die Motivation früher war nicht Gesundheitssport für mich. Die Motivation war, das letzte bisschen aus deinem Körper rauszupressen, um einfach deine Grenzen auszuloten, idealerweise irgendwo dich mit Weltbesten oder deutscher Spitze, was auch immer zu messen. Davon Abstand zu nehmen und eine andere Art von Routine oder Motivation zu entdecken, ist mir ehrlich gesagt schwer gefallen, weil alles erstmal sehr belanglos erschien. Und jetzt so einen Purpose erstmal für sich zu finden, zu sagen, okay, egal ob das jetzt für die Familie ist, also einfach, dass du da irgendwie ein bisschen fitter bist, Defizite erstmal zu definieren. Ja, also bei mir muss man sagen, also alles als Läufer, Marathonläufer, Oberkörperkraft, da ist ja gar nichts da. Also das ist ja einfach so. Aber es geht ja dann auch darum, dass es insgesamt einem, ich glaube, dem menschlichen Körper ja gut tut, ganzheitlich gefordert zu werden. Ne? Also brauchen wir jetzt auch nicht, ich laufe dreimal die Woche, das soll überhaupt nicht überheblich klingen, aber da habe ich ein relativ gutes Niveau, weil man einfach auf einer sehr langen Zeit von exzessivem Ausdauersport aufbauen kann. Und wenn du jetzt nicht den Ansporn hast, irgendwie 10 Kilometer unter 30 Minuten zu laufen, dann kannst du mit 2-3 Laufeinheiten in der Woche eine flotte und 2 normale, glaube ich, relativ schnell ein gutes Fitnesslevel erhalten. Und alles andere wird aber harte Arbeit werden. Da bin ich mir total bewusst drüber. Alles, was im Kraftraum stattfindet und in Bereiche arbeitet oder reingeht, die einfach nie wirklich ernsthaft genutzt oder gefordert wurden, das wird erstmal, glaube ich, ganz schön krass werden. Aber ich glaube auch, dass ich will nicht so viel Anglizismen verwenden, aber ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, kein deutsches Wort dafür. Das ist auch erst die letzten Jahre so ein bisschen schicker geworden, modern geworden, ist dieser Begriff Hybrid Athlete. Also wenn ihr das eingibt bei YouTube oder sowas, findet ihr ganz viele Leute, die da bestimmt auch ihren Tag dokumentieren, was bedeutet das für sie in ihrem Arbeitsalltag, aber wie trainieren sie? Und Hybrid Athlete bedeutet einfach nicht dieses entweder ich bin Läufer oder ich bin Kraftsportler, sondern es bedeutet, man versucht seinen Körper so ganzheitlich zu trainieren wie möglich, sprich, du möchtest stark sein, also jetzt, ich will nicht von den Extremen, wir wollen jetzt nicht von Bodybuilder reden, aber stark sein im Sinne von, du könntest einen Hyrox machen zum Beispiel. Das ist der Inbegriff eigentlich von Hybrid Athletes, die einerseits eine gewisse Ausdauer haben,
ich kann dir kurz helfen mit dem deutschen Kraft Wort. Haben.
Wie nennt man das?
Triathlet.
Aber ja, doch, geht eigentlich in die Richtung durch Schwimmen wahrscheinlich schon ein bisschen.
Es ist natürlich, also das bezeichnet eigentlich ein bisschen was anderes, aber tatsächlich ist es ja ein Benefit aus einem Triathlon-orientierten Training. Ja, man muss jetzt ja nicht unbedingt einen Triathlon am Ende machen. Ja, aber Schwimmen, Radfahren, Laufen plus Krafttraining, da ist man schon relativ weit. Ja, weil man eben unterschiedliche Teile des Körpers beansprucht. So stark ist der Kraftpart beim Schwimmen tatsächlich nicht. Ja, weil auch da nicht verwechseln mit professionell oder leistungssportorientierten Schwimmern, sondern man schwimmt. Ja, dass das natürlich eine Befassung von anderen Muskelgruppen ist, ist erstmal das eine. Aber per se bekommst du jetzt vom Schwimmen selber keine dicken Muskeln. Das ist Quatsch. Ja. Ne? Sondern die machen dann natürlich auch spezifisches Krafttraining dazu. Ja, und wenn du dann anfängst mit Paddles zu schwimmen, also ne, mit so Handtellervergrößerungen oder so Plastikteilen, Scheiben, die an der Hand dran sind, dann spricht man vielleicht von Krafttraining, aber bis dahin eigentlich nicht. Ja, na klar, du musst halt dich gegen einen Widerstand bewegen oder mit einem Widerstand bewegen. Ja, okay, aber das ist ja beim Radfahren auch so. Nur sowohl beim Radfahren als auch beim Schwimmen musst du dich ja erstmal selber nicht tragen. Weil du hast einen gewissen Auftrieb durch das Wasser oder du sitzt auf einem Rad. Ne, also der Impact ist immer anders als zum Beispiel beim Laufen oder bei einem tatsächlichen Krafttraining. Ja, ja, deshalb ist das nicht so direkt zu vergleichen. Ja, aber sowohl als Läufer als auch als Triathlet solltest du ganz dringend diese Basics im Krafttraining machen. Ja, und da gehört auch Upper Body dazu.
Ja, absolut.
Ne? Absolut. Was hast du gesagt? Dein Trainer macht morgens erstmal eine Flag zum Aufstehen.
Ja, das ist noch jemand anders, aber auf den freue ich mich am Montag. Ja. Das ist der Krafttrainer von Kai Pflaume in München. Also mein Kai arbeitet ja auch mit mehreren zusammen, weil er auch sehr viel in der Woche verteilt ist. Also er hat in Hamburg sicherlich Leute, mit denen er arbeitet. In Berlin weiß ich es gar nicht, aber in München auch. Und zwar heißt der gute Mann Felix, allerdings bekannter ist er unter seinem Instagram-Namen, weil er da auch coolen Content postet. Also wer von euch auf Instagram unterwegs ist, da schaue ich kurz mal parallel flex.st. Also wenn ihr bei Instagram eingibt flex.st, das ist der Felix. Und der Felix Städeler, der hat da so ein kleines Studio in München, der macht, glaube ich, auch Kurse, also Fernkurse quasi online. Wenn du jetzt nicht da bist, geht es auch viel um Technik vor allem auch. Und Calisthenics, ich weiß gar nicht, was da die deutsche Übersetzung ist, aber Calisthenics ist für mich auch sowas, geht so aus dem Turnerischen, glaube ich, auch vieles oder so turnerische Elemente. Und eine Flag, das werden wahrscheinlich jetzt auch einige von euch kennen, Flagge, ja, also das heißt deshalb Flag, weil der in der Lage ist, je nach Oberfläche, aber jetzt nehmen wir mal irgendeine Stange, die da am Wegesrand steht, ein Verkehrsschild womöglich. Es dürfte, glaube ich, ja, schmal genug sein, dass er wahrscheinlich sich da drum fassen kann mit den Händen und sich waagrecht dahin, wie soll man es beschreiben, Ralf? Hinflaggt halt. Also der hängt dann quasi waagrecht an dieser Stange, nur mit diesen beiden Armen hält er sich fest und hat so eine krasse Körperspannung, Rumpfspannung vor allem, ja, klar, Arm auch, aber Rumpfspannung, dass er da waagrecht sich halten kann praktisch.
Naja, so schwer ist es ja nicht. Du hängst ja nur an dem oberen, du stützt ja praktisch dein Gewicht mit der unteren Hand. Genau. Du musst ja nur die Beine waagerecht machen.
Ja, also im Prinzip kann das eigentlich jeder, wenn man da zwei, dreimal ein bisschen
kurz nach dem Aufstehen, kurz zum
Warmwerden. Zwei, drei Planks gemacht hat, kein Problem.
Zum Warmwerden.
Nee, also da habe ich krassen Respekt davor. Und der, der hat ein Studio in München und ich weiß gar nicht, wir sind jetzt über Kai ein bisschen in Kontakt gekommen. Da bin ich am Montag eingeladen. Da werde ich sicherlich so ein bisschen Probetraining mal machen, einfach will mir ein bisschen Insights von ihm holen, was man für Tipps bekommen kann, weil der sehr im Detail auch ist. Also der hat mit Kai zum Beispiel diese Klimmzug-Challenge gemacht. Also als Kai in Hamburg mal eingeladen war für, ich glaube, den OMR-Podcast, da ist es wohl üblich, dass man danach, weil Philipp Westermeier gerne Klimmzüge macht, eine Challenge macht, wer mehr kann. Und da war halt Kai auch noch nicht so fit und hat sich danach gesagt, hey, so kann es nicht weitergehen, ich muss daran arbeiten und hat sich eben da nach entsprechenden Leuten umgesehen. Und die haben dann wirklich, glaube ich, also ich glaube, da ist eigentlich auch Kais Leidenschaft für Krafttraining erst so richtig entfacht worden und ging es halt wirklich um ganz viele technische Details, auch so Zwischenübungen, also wie man halt dann, dass man erstmal nur hängt, dass man nur so kleine Bewegungen macht, dass man diese Negativgeschichte macht, du lässt dich nur runterfallen, also nur exzentrisch und so weiter, bis man halt diese Übung irgendwann sich da gut fühlt. Er hat auch angefangen, glaube ich, mit Kai Handstand zu üben, was auch, finde ich, schon krass ist, wenn man Handstand frei machen kann, habe ich eigentlich auch Respekt davor. Würde ich, also ich kann es auf gar keinen Fall, weiß nicht, kannst du einen Handstand frei machen?
Glaub schon.
Okay, krass. Und das sind alles Sachen, das klingt jetzt banal, wenn man voll vom Laufen immer kommt, ist das aber nicht so banal. Also ich finde, das sind alles Sachen, die halt einfach früher in meinem sportlichen Leben gar keine Rolle gespielt haben. Dementsprechend sicherlich eine Herausforderung.
Ist ja mehr so freibadorientiert.
Ja, stimmt. Dafür hatten wir früher keine Zeit. Wir mussten immer 200 Kilometer die Woche laufen.
Also nee, ich freue mich, oder ich freu mich schon von den Fotos, die ich dann im Sommer kriege, wenn du einen Handstand im Donaubad in Regensburg machst.
Am besten auf dem Zehner noch oben, gell? Und dann so langsam
überkippen. Das ist noch besser, ne? Aber langsam kippen bitte. Ja. Ja, ja, großartig. Ja, aber ne, mit dem Krafttraining, ja, Arsch auf unser Haupt, hat uns ja auch einer aus der Community neulich erst geschrieben.
Wir sind Folge noch nicht, 127 war es damals.
Ja, wir sind leider noch nicht weiter, was die entsprechenden Videos, die wir euch mal versprochen haben, angeht. Es ist natürlich auch leider nicht ganz trivial, weil wenn, sollten die ja auch gescheit sein. Man braucht halt Platz und einen Plan und ja, ne, Zeit und Kameras und hast du nicht gesehen, also
und wir haben es
auf unserer Longlist. Es ist nicht auf unserer Shortlist, wenn wir ehrlich sind. Ja, auf unserer Shortlist stehen ein paar andere coole Sachen drauf, aber nicht auf der Shortlist, aber auf der Longlist steht das Krafttraining auf jeden Fall drauf. Ne? Ja, sehr schön. Ne? Das ist ja immer die Basis für Laufen. Ne? Wollen wir jetzt erst den Werbeblock machen oder erst den Showblock machen?
Ich bin jemand, der gerne prokrastiniert. Also wir gehen weiter. Wir gehen direkt in die Werbung. Wir gehen in die Werbung und dann gucken wir mal, was mit Singen ist. Aber ja, wir haben ja ein paar Sachen haben wir noch auf der Liste.
Ich habe ein paar Sachen vorbereitet für dich, also für den Showblock.
Oh, okay. Bin ich schon gespannt. Wir haben ansonsten, was wir schon mal vorwegnehmen können, wir haben auf jeden Fall noch was aus der Marathon, wie soll ich sagen, aus dem Marathonbereich aus den USA. Wir haben Indoor-Action auch aus den USA, wo es auch gute deutsche Laufergebnisse gab. Wir haben leider mal wieder ein Doping-Thema, Leute. Also Doping nicht streng genommen, aber es hat mit einer Sperre zu tun, einer vorläufigen, von einem sehr prominenten Sportler. Gott sei Dank diesmal nicht aus Deutschland, aber nichtsdestotrotz immer unschön, wenn es zu sowas kommt. Alles natürlich vorläufig, aber ist halt eigentlich dann, sind keine guten Sachen. Können wir ein paar Details dazu nennen, die wir jetzt mal in Erfahrung bringen konnten. Und wir starten jetzt aber mal mit Werbung, weil ohne Werbung gibt es den Podcast nicht, das muss man leider auch sagen. Das haben auch ein paar Leute neulich mal geschrieben. Oder mit wem hatte ich das diskutiert? Dass wir, wir hatten noch mit einem weiteren Medium gesprochen, die uns sonst bei der Vermarktung gegebenenfalls unterstützen können. Und wir auch gesagt haben, für den Aufwand, den wir betreiben inzwischen für diesen Podcast, bei 199 Folgen, nächste Woche 200. Man munkelt, wir haben da vielleicht noch mal ein Special vorbereitet bis dahin. Muss man auch sagen, Leute, ohne Werbung und wir wollen, wie gesagt, die Kosten nicht auf euch umlegen. Ohne Werbung, glaube ich, gäbe es das Format jetzt so auch nicht mehr, weil dafür ist dann doch der Aufwand pro Woche doch ein bisschen zu krass. Deshalb, ja, gehen wir in die Werbung. Wir freuen uns über unseren Werbepartner AidSleep, der jetzt auch schon die dritte Woche bei uns hier nicht nur Werbung geschaltet hat, sondern uns ja auch mit dem Podcover versorgt hat. Was ist das Podcover? Das ist eine Art Matratzenüberzug, der thermoregulierbar ist sozusagen, der sich an eure Schlafgewohnheiten oder Bedürfnisse, so muss man es eigentlich sagen, anpasst und somit dazu beiträgt, dass ihr schneller einschlafen könnt, besser schlaft, also längere Tiefschlafphasen habt, dass ihr erholter seid, dadurch natürlich auch belastbarer, was natürlich nicht ganz unerheblich ist, gerade wenn man sportlich sehr aktiv ist. Und also ich bin jetzt soweit, ich bin immer noch begeistert. Es ist ja auch an eine App angegliedert, die natürlich lernt, also euer Schlafverhalten analysiert, ohne dass ihr jetzt ein sonstiges Wearable tragen müsst. Und ich bin halt jemand, der zum Beispiel nachts gerne kühl hat, um gut zu schlafen. Also gibt ja Leute, die haben gerne ein warmes Zimmer, eine warme Decke. Ich bin jemand, der eher eine dünne Decke hat und gerne sonst auch nachts mal das Fenster zumindest gekippt hat. Während natürlich oftmals vielleicht auch der Partner oder die Partnerin zu Hause genau gegenteilig unterwegs ist, sagt, hey, ich mag es aber lieber warm. Das ist ja dann alles nicht ganz so einfach. Das Podcover von AidSleep ermöglicht es, unterschiedliche Temperaturzonen pro Betthälfte anzubieten sozusagen und sozusagen auch individuell euer Schlafbedürfnis zu decken. Und da gibt es auch klinische Statistiken dazu, genau auf dieses Produkt bezogen, dass es 44% schnellerer Einschlafbeginn sozusagen ermöglicht, dass es 19% die Steigerung der Herzfrequenzvariabilität erhöht. Das ist ja auch ein Maßstab, was eben die Erholung anbelangt und für 34% mehr Tiefschlaf sorgt. Und noch dazu ist es ja so, dass ihr auf euren vielleicht schönen, vielleicht auch nicht so schönen Wecker verzichten könnt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr quasi durch den Überzug geweckt werdet, und zwar einfach durch eine sanfte Vibration auf Brusthöhe und einen langsamen Temperaturwechsel. Also ich bin selten besser aufgewacht, muss ich sagen. Ja, Ralf, Schlaf, was sagst du? Regeneration ist schon ein Key-Faktor einfach, oder?
Nee, der Key-Faktor. Ja, ich hatte gerade wieder eine Diskussion über, ja, was kann ich denn essen? Wie kann ich mich denn verhalten? Ja, nee, die Hauptregeneration bleibt halt schlafen. Und ein gesunder Schlaf ist halt extrem wichtig. Es geht nicht immer darum, dass man komplett durchschlafen muss, sondern die Schlafanteile, ja, also leichter Schlaf, tiefer Schlaf, REM-Schlaf, das sind ja so grob mal jetzt die Unterschiede. Da müssen halt die Verhältnisse entsprechend stimmen. Und das hat ja jeder schon erlebt, ja, wenn es einem zu warm ist, zu kalt ist, wie auch immer, ja, dann neigt man halt dazu, sich unwohl zu fühlen und aufzuwachen, wie auch immer. Wenn man entsprechend eine regulierte Unterlage hat, dann fällt das halt weg. Ja, und der Körper kann sich halt wirklich in diese Phasen begeben, die extrem wichtig sind. Länge des Schlafens ist auch so ein Ding. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Abhandlungen zu. Es muss nicht jeder 8 bis 10 Stunden schlafen. Ja, es gibt genug Leute, die sicher auch mit 6 bis 8 Stunden auskommen. Wichtig sind diese Phasen, ja, dass das Tiefschlaf und REM-Schlaf entsprechende Längen haben. Dann kann man halt auch mit etwas weniger Schlaf auskommen. Aber dafür braucht man eben gute Bedingungen. Ja, und das ist das eine sind die Temperatur, das andere ist sicher Licht. Und das dritte ist, da bin ich sehr empfindlich, Geräusche. Die entsprechend Schlaf stören können. Aber Nummer 1, Regeneration, ist Schlaf, sonst gar nichts. Also, Eight Sleep, und wir haben noch ein kleines Goodie, ja, weil ein 10%iger Preisnachlass auf das entsprechende Produkt. Also, ne, schaut mal auf die Webseite, die bei uns in den Shownotes steht.
Aidsleep.com/Bestzeit, genau. Aidsleep.com/Bestzeit oder wie Ralf schon gesagt hat, ganz einfach in den Shownotes auf den Link klicken. Für Community-Mitglieder gibt es dort 200 Euro Rabatt und noch kostenlosen Versand innerhalb von Deutschland und Österreich. Plus 8 weitere Länder, wenn ich das hier richtig sehe. Das ist schon top. Ich habe es vorhin noch mal kurz erwähnt, das möchte ich aber noch mal betonen. Da gibt es quasi diesen Autopiloten, ja, der die Intelligenz dieses Pods steuern kann und der quasi dazu beiträgt, den Schlaf im Laufe der Zeit zu verbessern, einfach weil er lernt, was sich auf euer Schlafbedürfnis gut auswirkt. Es gibt unterschiedliche Temperaturphasen im Laufe einer Nacht und ist sensationell. Schaut euch an, klickt auf den Link und wenn ihr zuschlagen wollt, das Produkt ist nicht ganz günstig, ist aber auch jeden Euro wert und ihr habt die Möglichkeit, zumindest über unseren Link euch dabei 200 Euro und die Versandkosten zu sparen. Also ja, klickt auf www.aidsleep.com/Bestzeit.
Sehr schön. So, kommen wir jetzt zum ersten Showblock.
Wir kommen zum Showblock. Bringen wir es hinter uns, Ralf.
Ja, nee, also pass auf, ich habe natürlich
ein paar... Du warst gestern auf jeden Fall irgendwo unterwegs, oder ist der Post nicht aktuell gewesen?
Doch, ich habe auf jeden Fall ein paar besonders schlechte Karnevalswitze vorbereitet.
Oh, das ist gut, ey, das ist gut, das ist sehr gut.
Ja, ich war schon auf einer Karnevalssitzung und, was noch viel besser ist, in exakt einer Stunde und 20 Minuten, ja, in 2 Stunden und 20 Minuten, geht's zur nächsten Veranstaltung. Und zwar nicht zu irgendeiner Veranstaltung, zu der Veranstaltung meiner Ansicht nach im Kölner Karneval, nämlich zum Weibertanz. Ja, Weibertanz mittwochs vor Weiberfassenacht, das ist morgen, ja. Und da gibt's ein kleines Stell dich ein, der geilsten, besten Karnevalskapellen, ja, also Kasala, Höhner, First.
Ich wollte sagen, wenn du mich jetzt gefragt hast, ich kenne eine einzige, glaube ich, weil ich so aus diesem Karnevals-Game
du bist da richtig drin, ne?
Ja. Weil ich, aber die Höhner, die hätte ich noch zusammengebracht, falls es die noch gibt, aber die gibt es, glaube ich, noch, oder?
Ja, das tatsächlich sind diese ganzen, sagen wir mal, traditionell bekannteren Kapellen. in einem kompletten Wandel begriffen. Das heißt, da sind überall entweder die Söhne oder die Neffen oder die jüngere Generation jedenfalls dran. Es bei den Hühnern auch. Die sind komplett einmal durchgemischt. Das ist jetzt die Föhs genauso. Da sind die ältere Generation, die sind da raus. Weil die ältere Generation, die da diese großen Namen aufgebaut hat, die Jungs sind halt jenseits von 70.
Ah, okay, krass. Ja, und das vergisst man ganz gerne mal, ja.
Ja, ja, eben, weil die auch in den Zeilen ja zeitlos daherkamen.
Ja,
Das ist halt ein unfassbarer Stress, den sich so Karnevalskapellen geben. Ja, die machen zwischen 10 und 20 Auftritte ab morgen pro
das
Tag.
Das ist verrückt. Das pro ist wirklich Tag. Verrückt.
Nicht insgesamt, sondern pro Tag. Ja, also die fahren von einer Location zur nächsten Location, reißen dann da irgendwie eine 20 Minuten oder halb Stunden Show ab und machen die nächste. Also es ist wirklich crazy shit.
Akkordarbeit.
Ja, total, total. Ne? Und heute Abend ist halt so ein Defilé, insgesamt 10 Kapellen, die da auftreten und dann spielen die da 3-4 Stücke, 2 Zugaben, ja, ein bisschen Gelaber und dann ein hier in Köln bekannter Entertainer, DJ, Moderator, wie auch immer, Linus, der sonst die Talentprobe am Tanzbrunnen macht, das ist so eine Halb-Outdoor-Location am Rhein, der führt durch die Veranstaltung und ja, da geht's dann los. Ja, und heute sind ja auch alle noch fit, ja, und da geht's dann noch, es ist leider sehr schlechtes Wetter angesagt für die nächsten Tage. Da wird der Krankenstand danach halt noch höher sein als sonst schon nach Karneval, weil es soll halt irgendwie ganz schlimm regnen und heute hatten wir 4 Grad und Regen, also jetzt mal ausnahmsweise nicht das herrliche sonnige Köln wie am Montag, als es wirklich fantastisch war. Aber Montag war ich auch schon auf einer Sitzung und zwar war das internationale Kinderhilfe. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil da treten alle für umsonst auf, weil das eben für die internationale Kinderhilfe ist, also eine Charity-Veranstaltung, ja, das ist auch immer ausverkauft, auch sehr gute Kapellen. Da war allerdings die zweite Garde praktisch, ja, also die jüngere zweite Garde, das sind so Bands, ihr müsst euch das vorstellen, die sind alle Anfang 20. Also die sind so Anfang, Mitte 20 und haben hier schon einen gewissen Bekanntheitsgrad. Das sagt dir jetzt alles gar nichts. Ja, also was weiß ich, Campus Finest, Eldorado, Druckluft, das hast du noch nie gehört. Ja, aber
was ich jetzt sage hier, ich werde dir kurz einen Aufruf starten, weil ich bin wirklich raus hier. Ich habe wirklich niemanden gerade gekannt von deiner Aufzählung.
Nee,
bitte
schreibt uns aber mal,
ja. Also wenn ihr wahrscheinlich aus der Köln- oder Ruhrgebiet-Ecke kommt,
ja.
Sagt euch das wahrscheinlich was?
Ja, also ihr könnt es ja bei YouTube eingeben, da kommt ja sowas direkt. Ne?
Schreibt in die Kommentare bei unserem Insta-Post. Ich möchte wissen, ob jemand die Bands kennt.
Ja, also Eldorado könnte man kennen, ja, verlieb dich niemals. In das Mädchen hing an der Bar. Verstehst du? Ich würde euch mal Druckluft empfehlen, weil das ist wirklich auch eine geile Kapelle. Das ist so eine Mischung aus Jazz, Brass-Band, keine Ahnung, Spaßkapelle. 9 Bläser, ja, Mädels und Jungs, wirklich, die sind ganz jung. Und die machen vielleicht Alarm. Das ist wirklich sensationell. Ja, also auch so, die kommen auf die Bühne und sofort ist gute Stimmung. Und dann aber auch Energie da von vorne, ja. Und die Könige in diesem Metier sind Querbeat. Die hat man ja vielleicht schon mal gehört. Die spielen heute Abend. Ja, die drehen so einen Saal dann innerhalb von 20 Sekunden komplett um. Das ist, ich kann das gar nicht beschreiben, weil es gibt sehr wenig Musikacts überhaupt für mich, die in der Lage sind, so schnell so eine Energie zu versprühen, wie so eine Ansammlung von Bläsern. Ja, weil das ist natürlich auch so eine unmittelbare Energie, die durch diese lauten Instrumente halt kommt. Das ist schon wirklich ein Kracher. Ich würde es ja hier vorspielen, geht aber leider wegen GEMA-Regeln nicht, weil wir können ja hier nicht Musik abspielen, stimmt, die rechtmäßig orientiert ist. Deshalb müsst ihr euch das mal anhören. Nie mehr Foster Loven von Querbeat und Druckluft als Nachwuchskapelle. Das ist schon großer Tango. Ne? Hat was. Und davon gibt es hier 20, 25 Bands, die außerhalb vom Rheinland, von Köln noch nie jemand gehört hat.
Und die machen im Prinzip ihre Jahreseinkommen machen die halt jetzt in 3 Monaten.
Tatsächlich ist es so, dass viele von denen inzwischen das ganze Jahr über auftreten.
Also
erstmal gibt es inzwischen ja auch Jeck im Sunnesching. Ja, also das ist eine Veranstaltung in Bonn im Sommer. Davon gibt es mehrere, also Sommerpartys, wo dann eben die Karnevalsbands auftreten. Und die werden aber auch zu privaten Veranstaltungen gebucht. Ja, ich weiß von einer Kapelle hier, Nachbarn von uns sind mit der Sängerin, die Funky Marys heißen die, zur Schule gegangen. Die macht das schon sehr lange. Die sind bestimmt schon seit 20 Jahren im Business. Die Krass. Treten teilweise in China bei Eröffnungen von Hotels oder bei großen Partys auf.
Wirklich?
Okay. Ja. Also das ist schon ein Metier, das jetzt auch nicht so, das ist, wird natürlich jetzt sonst nirgendwo, also außerhalb vom Rheinland, wird das ja nirgendwo im Radio gespielt. Ne, also das hört man ja jetzt so nicht, wenn man mal ein Radio anmacht. Wenn wir ehrlich sind, im Radio ist ja immer dasselbe. Ja, das ist halt die Heavy Rotation Liste, die wird da einmal rauf und runter und dann klickst du mal so einmal von Nord nach Süd die Radiosender durch, ist immer dasselbe. Ne? Du hörst im Prinzip immer dasselbe. Ja, und die Subszenen darunter sind teilweise extrem lebendig. Das muss man halt schon sehen. Ja, und das ist eben bei diesen kölschen Kapellen. Ich will gar nicht immer nur Karneval sein, weil sowas wie Querbeat ist jetzt nicht klassische Karnevalsmusik, ja, weil das ist halt ja bläserorientiert. Und so klassische Karnevalsmusik ist eher mit so einer Quetschkommode, ne, also ja. mit einer Ziehharmonika und so. Das ist dann halt eher, ne, und dann geht's halt immer um Liebe und Rhein und um Dom und ne? Keine Ahnung, so die klassischen Themen.
Da muss ich auch wieder sagen, Respekt, dass man da eine 20-jährige Karriere drauf aufbauen kann, ja, weil irgendwann sind ja die Themen ziemlich durch eigentlich, ja. aber
und jetzt überlegt euch mal, Leute, wie fit diese Buben sind, ja, und Mädels, die da auftreten, das ist halt sensationell, ja, also die Sängerin von Campus Finest, ey, die gibt so dermaßen Vollgas auf der Bühne und das gilt ja für die anderen, die richtig Gas geben, also auch Kasala und so, die machen richtig Alarm auf der Bühne, ja, mit Hüpfen, Springen, Tanzen, durch die Gegend rennen, wie auch immer. Das ist halt richtig Ausdauertraining. Ja, die sind alle extrem fit. Ja. So, was haben Berliner mit Karneval zu tun? Achtung, schlechte Witze. Nix, sie werden gegessen. Also, weißt du, was ein Kürbis ist?
Ein Kürbis?
Ein Kürbis. Kürbis.
Ja,
Kürbis ist in einem kölschen Brauhaus. Ja, der Typ, der das Bier bringt. Nicht Braumeister, sondern also, wie soll ich sagen? Männliche Bedienung in einem Wirtshaus, Kürbis.
Aha, okay.
Die zeichnen sich durch besondere Unfreundlichkeit aus. Ist tatsächlich so. Also die haben so eine sehr grobe Art.
Die muss man mitbringen quasi dort.
Genau, ja. Also wenn du da zum Beispiel sagst, ich hätte gerne ein Wasser, ja, dann sagen die, ja, gibt's auf der Toilette. Ja, oder eine Cola, ja, gibt's drüben bei McDonald's. Ja? Und wenn du sagst, ich hätte gerne die Karte, was sagen die dann?
Die gibt es am Zugschalter.
Mit oder ohne Briefmarke.
Also okay.
Ne, sagt der Mann zu seiner Frau, Schatz, dein Kostüm dieses Jahr erinnert mich an einen Fremdenführer. Sie, wieso? Na, der zeigt einem auch alles.
Okay. Also,
was macht ein Karnevalsclown im Büro? Ganz einfach, Faxen.
Wo gibt's diese Gags?
Was sagt ein Jeck, wenn er ein Gericht mit Fleisch bestellt? Weiß nicht?
Keine Ahnung.
Tata!
Ja, also da könnten wir auf jeden Fall, auf dem Level könnten wir Kai dazu nehmen, der ja auch gerne mit seinen Jokes.
Ja. Aber der hätte auf jeden Fall einen Sinn für diese unglaublich schlechten Witze. Ja, ich kann euch natürlich. Ich kann euch natürlich eins empfehlen, also gibt es auch bei YouTube diverse Auftritte, und zwar von einem Typ, der heißt der Sitzungspräsident. Also der tritt unter diesem Künstlernamen auf, der Sitzungspräsident. Ja, also der taucht halt da mit so einer typischen rot-weißen Karnevalsuniform und mit so einem Schiffchen auf dem Kopf auf. Mhm. Und der gibt vor, dass er total betrunken ist. Ja, und so tritt er halt auf. Das ist eigentlich ein Kabarettist, heißt Volker Weininger. Aber als Sitzungspräsident müsst ihr den eingeben, ja, und euch das mal anhören. Das ist schon großer Sport. Ja, der war zum Beispiel auch letzten Montag da. Und der trinkt halt tatsächlich die ganze Zeit Kölsch. Und der ist natürlich sprachlich logischerweise, ne, auf den Punkt, ja, scharf und ne, die Pointen sitzen und so weiter und so weiter. Das ist halt alles wirklich gut. Und dann fragst du dich, okay, der hat dann da so eine Viertelstunde Programm gehabt oder vielleicht 20 Minuten und hat aber in einer Schlagzahl da Kölsch reingeschüttet, dass du dir denkst, ey Junge, kann doch nicht dein Ernst sein. Und das war ja nicht sein erster Auftritt, der kam ja schon irgendwo anders her. Da kann ja nicht sein, dass der da innerhalb von so da so 10 Kölsch wegkippt und da nichts von merkt. Und ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich...
Wie das möglich ist.
Ja, ich nehme fast an, dass der alkoholfreies Kölsch kriegt.
Ah, okay, okay.
Ne, weil, ja, Starkbieranstich, ja, wenn da die Politiker sind, da ist auch oft Wasser drin. Oder ja. Apfelschorle, wie auch immer. Ja. Und also, wenn nicht... Da muss ich sagen, Chapeau, ja, also wenn du dir
dann
mal
ist
so
auch schon fast wieder bedenklich, wie man das ja, so durchhalten kann, weil das geht auch nicht ohne Training.
Ja, aber das, also sagen wir mal so, als erstes ist ja die Sprachsteuerung dran, ne, wenn man jetzt Druckbetankung macht. Meine, das wäre schon, ich habe noch keine, ich habe bei YouTube noch keine Rede von diesem Jahr von ihm gehört, weil er das natürlich auch immer so gesellschaftlich anpasst, ne? Also was gerade jetzt so Thema und Tango ist und so. Deshalb, das war sehr schön am Montag, ja, das konnte man sehr gut haben. Aber das gibt's heute nicht, heute ist nur Kapelle und am Montag da, wie gesagt, für die internationale Kinderhilfe, gerne spenden, wenn ihr Bock habt. Das war dann so ein Klassiker, ne? Mit so Tanzauftritten, der klassische Hennessy-Theater, ja, ist ja ein traditionelles Theater in Köln, die da mit so traditionellen Kostümen aufgetreten sind. Auch da, ey, das ist von der Fitness und von dem, was die da vorne machen, schon absolut bemerkenswert, ja. Also das kommt natürlich immer so daher, aber das ist halt, die sind extrem fit, die Leute, ja. Also
ich glaube, immer wenn man schafft, dass das, was da vorne auf einer Bühne gezeigt wird, leicht aussieht, kann man davon ausgehen, dass da sehr viel Vorbereitung und sehr viel Arbeit, glaube ich, auch reingeflossen ist, dass das am Ende dann so wirkt aufs Publikum.
Ja.
Weil, es ist in aller Regel, glaube ich, so, dass das dann schon lange vorbereitet wurde.
Ja, und im zweiten Showblock dann Philipp mit seinen liebsten Karnevalsliedern und den besten von 80, 90 und 2000.
Ich würde mich blamieren wahrscheinlich, weil mir wird aus dem Stegreif keiner einfallen. Von den Höhnern müsste ich jetzt überlegen, da wird mir wahrscheinlich irgendeiner einfallen, aber das ist halt, das sind diejenigen, die es, glaube ich, irgendwie geschafft haben, eine überregionale Popularität mal zu erlangen. Die könnten wahrscheinlich auch in Berlin, kennt man die vielleicht noch so.
Ja, also
hat man
zumindest von denen schon mal gehört. Die tauchen ja überall auf inzwischen.
Genau. Aber ansonsten,
Ja, also die Höhner haben ein relativ neues, ist glaube ich 2 Jahre alt, ein sehr schönes Lied, das heißt Prinzessin.
Mhm.
Das lohnt sich auch, das könnt ihr euch mal anhören. Das ist dann die neue Zusammensetzung der Band schon mit Prinzessin. Ne? Da, 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 das Krokodil will dich fressen. Ne? So, verstehst du? Die Prinzessin. Ne? Aber das singst du ja gleich.
Ne, ich habe davon noch nie gehört. Ich kenne, wenn nicht jetzt, wann dann? Das kenne ich vielleicht noch.
Ja, das
oder,
ist ja ganz alt. Ja. Ja, das war doch mal irgendwie zur Handball-WM 2009.
Ja.
Irgendwie
ja,
so, ne? Oder ja, 2000, ja, also ebenfalls Nullerjahre noch. Ja. Ich stelle euch nachher noch mein derzeitiges Lieblingslied vor oder meine beiden derzeitigen Lieblingslieder und im zweiten Showblock. Ja. So, jetzt wolltest du noch ein bisschen vom Laufen erzählen, ja? Und ja, wir waren schockiert, wie gut die amerikanischen Frauen sind und wie schlecht, nee, wie, sagen wir mal, erstaunlich langsamer als die Deutschen die amerikanischen Männer waren. In Orlando, ja, also, Orlando, Florida.
Es ist schon auffallend irgendwie, dass bei den, also, nee, anders gesagt, wir haben das, glaube ich, in der Vergangenheit schon ab und zu thematisiert, dass insgesamt die Entwicklung sowohl in der Weltspitze, aber auch national gesehen, auch bei uns in Deutschland, bei den Frauen extrem gut war, also extrem krass war. Das heißt, jetzt muss man wiederum bei Deutschland ein bisschen eingrenzen. Auch die Männer haben sich in der Spitze geschlossen sehr, sehr stark verbessert. Aber nichtsdestotrotz auch bei den Frauen, also die Sprünge fast noch größer eigentlich. Also wir haben Domenica Mayer jetzt im 2,23er Bereich, wir haben auch noch eine Laura Hottenrott, die ist im 2,24er Bereich, wir haben im 2,25er Bereich Leute. Also da hat sich eine richtige Verschiebung, ich würde mal sagen, von knapp unter 2,30 sehr stark in Richtung schon eher Richtung 2,20, natürlich auch mit Melat Keita, ergeben, was richtig krass ist. Und wenn wir jetzt mal so einen Blick Richtung USA werfen, dann hat sich da ehrlich gesagt bei den Männern gar nicht viel bewegt in den letzten Jahren. Nicht, dass der schlecht, also dass es jetzt schlecht ist, das müssen wir jetzt auch nochmal einfangen. Da gibt es natürlich auch Leute, die jetzt im 2,7-2,8er Bereich rennen, aber natürlich sind die USA ein sehr viel größeres Land. Natürlich gibt es da andere Möglichkeiten. Das College-System ist sehr viel etablierter, die haben eine andere Laufkultur. Durch das College-System bedingt eigentlich einen sehr, sehr guten Pool an auch an Talenten im Land. Plus gepaart mit, wir bringen externe Leute hierher, die ein Stipendium bekommen, natürlich auch immer eine gute Konkurrenzsituation und eine gute Trainingssituation, um Talente zu entwickeln und natürlich die Anlagen in den Colleges und so weiter, plus Profiteams, die das übernehmen können, nachdem die ihren Uniabschluss gemacht haben. Also die Rahmenbedingungen in dem Land eigentlich super. Du hast Höhentrainingsoptionen mit Albuquerque, mit Flagstaff, mit Mammoth Flakes in Kalifornien. Du hast warme Gegenden, wo du super trainieren kannst. Eigentlich, wie gesagt, alles toll. Erstaunlich finde ich trotzdem, dass bei den Frauen sich so eine krasse Entwicklung ergeben hat, auch jetzt in den letzten 4, 5, 6 Jahren, würde ich mal sagen. Vielleicht ein bisschen eher schon als bei uns hier in Deutschland. Und bei den Männern eigentlich nicht wirklich. Es gibt schon eine Wachablösung, die stattgefunden hat. Ja, die gibt es. Aber Conor Mance oder Cole Young oder so, das sind natürlich Leute, die jetzt den Ton angeben und nicht mehr einen Galen Rupp oder so. Der aber einfach auch jetzt, ich glaube, Galen Rupp ist ungefähr mein Alter oder ich glaube sogar Jahrgang 86, da wo einfach auch natürlich ist, dass er irgendwann eine Karriere dann mal zu Ende geht. Aber zeitentechnisch hat sich da jetzt nicht wahnsinnig viel weiter bewegt. Also da gibt's jetzt nicht 3 Qualifikanten wie bei uns, die halt hier 2,4, 2,6 und 2,7 stehen haben. Ja, und das ist eigentlich schön für uns natürlich. Trotzdem auch ein bisschen bemerkenswert, verwundernd irgendwie, woran das wohl liegen mag. So würde ich es, glaube ich, einfach mal festhalten. Das sind eben auch die beiden, die sich eben da durchgesetzt haben. Mit 2,09,05 und 2,09,06, Conor Mance vor Cole Young, glaube ich. Beides auch Trainingskollegen, also gleiche Trainingsgruppe. Ich habe irgendwo auf Let's Run in irgendeinem Messageboard gelesen, dass angeblich Conor hat gewinnen lassen, warum auch immer, ich verstehe das, also weiß ich jetzt nicht, was da der Hintergrund ist, warum das so gewesen sein soll. Und Leonard Correa war auf Platz 3. Wie gesagt, alles jetzt solide Zeiten für Trials sowieso. Wir wissen ja, Orlando sicherlich auch warm gewesen. 2,09 und auch der Drittplatzierte noch mit 2,09,57 unter der 2,10er Marke geblieben. Insgesamt vorne relativ dicht. Wir haben dann nochmal 3 Leute mit 2,10er Zeiten aus dem Rennen und noch diverse mit 2,11. Schon dicht, aber insgesamt auch, wenn man von den PBs schaut, eine sehr schöne Entwicklung eher bei uns in Deutschland. Bei den Frauen sieht es ein bisschen anders aus. Für die gleichen Bedingungen haben wir hier Siegzeiten von 2,22 vorne die beiden.
Ja, aber dann, Debüt, hallo. Debüt. Ja,
also das kommt noch dazu. Also Leute, die jetzt nicht unbedingt schon auf dem Radar vorher so waren, natürlich bekannt, dass die sicherlich auch entsprechende Unterdistanzleistungen haben, die das vielleicht möglich machen, aber das war jetzt kein Name, wo man von vornherein gedacht hat, ah ja, die wird sich da auf jeden Fall durchsetzen. Fiona, glaube ich, ist da vorne.
Fiona, ja.
O'Keefe, vor Emily Sisson, die kennt man natürlich schon, die hat natürlich über Jahre
Fiona
schon
Fiona O'Keefe, nochmal kurz, jedenfalls dieselbe Trainer, Trainingsgruppe von Coco.
Ah, Puma quasi, ja genau, Puma ja. Trainingsgruppe, ja, verstehe. Die sind, glaube ich, in Virginia oder so, glaube ich, gebased. Genau, ja. Haben wir schon mal drüber gesprochen, ist der Trainer, glaube ich, der...
Alistair Gregg.
Genau, ex-irischer
Athlet. Irischer, würde ich jetzt sagen.
Genau, da macht man sich keine Freunde. Und auch sehr, sehr guter Läufer gewesen. In seiner Hochzeit einer der ganz wenigen weißen Athleten, der auch vorne in der Weltspitze mithalten konnte und dementsprechend auch Zeiten hatte. Ich glaube, um die 13,0 oder knapp drunter, über 5000. Und ich glaube, der macht das mit seiner Frau zusammen, wenn ich das nicht komplett falsch auf dem Schirm habe. Offensichtlich sehr erfolgreich, wie man hier sieht. Und auch Platz 3 übrigens, die ist, glaube ich, aus der gleichen Trainingsgruppe wie die Fiona O'Keefe. Vorname habe ich nicht parat, aber Lindworm ist der Nachname. Der ist nämlich auf jeden Fall auffallen, weil selten.
Ja, Lindworm. Dakota Lindworm, selbe Gruppe.
Genau. Und ein Name, wo ich auch, ich sagen muss, davor noch nie gehört. Aber stark genug, um sich mit einer 2,25-31 dagegen Athletinnen durchzusetzen, die man wahrscheinlich im Vorfeld auch stärker eingeschätzt hat, mit der Sarah Hall, auch mit der, Gott, wie heißt sie?
Des Linden?
Nee, auch Des Linden, ja, wobei, da hat es, glaube ich, schon über
Kira D'Amato.
Ja, genau, eine Kira D'Amato, die man vor ein, zwei Jahren ja auch sehr hoch eingeschätzt hat, weil sie sich ja da um einen deutschen Rekord gebettelt hat mit Sarah Hall. Ja. Also offensichtlich Probleme gehabt im Vorfeld, schätze ich mal. Oder vielleicht auch einfach eine schlechte Tagesform. Aber ja, sicherlich zwei Namen, die man vielleicht ein bisschen stärker eingeschätzt hätte. Und von dem her, ja, einige Überraschungen. Aber insgesamt das Niveau bei den Frauen einfach sehr, sehr, sehr krass. Und da darf man sicherlich auch dann gespannt sein auf den Sommer dann in Paris bei den Olympischen Spielen.
Absolut. Also da wird ja sowieso nochmal ganz neu gemischt. Weil jetzt geht ja logischerweise die die Besetzung erstmal bei den Top-Nationen los. Wer also am Ende da für Kenia und Äthiopien tatsächlich am Start steht, bleibt ja erst nochmal abzuwarten. Ne? Weil da sind oft halt auch politische Dinge, die da eine Rolle spielen oder wollen sich dann halt alle den Vorgaben unterwerfen, entsprechend in Trainingslagern aufzutauchen und. Ne?
Ja, unsere Qualis sind ja jetzt bestätigt, so wie sie am Ende jetzt auch waren. Ja. Ne? Also wie am Ende auch die Zeiten waren. Das ist eigentlich keine Überraschung. Ich glaube, da gab es ganz wenige, die gedacht haben, es wird vielleicht nochmal irgendwie eine, weiß ich nicht, Sonderlösung angestrebt. Aber im Prinzip sind jetzt die Nominierungen für die Damen Melat Kegeta, Laura Hottenrott und, bin sehr gut vorbereitet heute.
Dominika Meier.
Ja, genau, Dominika Meier von der LGT Lisbon Regensburg. Gott, also das wäre, ich wollte gerade sagen, also aus dem Heimatort hier. Die natürlich auf Platz 2, dann noch Laura Hottenrott, so wie eben auch die zeitliche Einordnung war bei den Männern Amanal Petros, Samuel Fitwi und Richard Ringer. Das wird auf jeden Fall auch ein sehr schlagkräftiges Trio werden, davon bin ich überzeugt. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, Marathon und Straßenlauf technisch war ansonsten am Wochenende, glaube ich, nicht viel, was wir hier heute besprechen könnten. USA ist aber noch ein gutes Pflaster, denn wir dürfen ja nicht ganz vergessen, wir sind ja auch schon mitten in einer Hallensaison und da stehen ja dann demnächst auch deutsche Meisterschaften an. Ist das nicht nächste Woche? Nee, übernächste, glaube ich, ne?
Also nicht an diesem Wochenende, sondern an dem folgenden Wochenende.
Genau.
In Leipzig, ja, wir haben ja praktisch so den großen Auftakt für die Hallenleichtathletik mit dem ISTAF Indoor in Düsseldorf im ersten gemacht und komplett 3 Stunden auf sportschau.de. Ja, da waren wir ja nicht in der Halle mit einer Rundbahn, da gab es nur Sprint und Sprung. Leider 3 Ungültige für Burkhan Alitabere bei seinem Comeback und leider auch 3 Ungültige für Malaika Mihambo. 9 Teilnehmerinnen, dadurch kein Endkampf für sie. War natürlich auch ein bisschen enttäuschend, logischerweise 2, auf die das halt sehr ausgerichtet war, aber so ist das manchmal. Ja, in den USA wurde schon vor 2 Wochen sehr, 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 sehr schnell in der Halle gelaufen. Da sind, glaube ich, 3 oder 4 Leute unter 13 Minuten über 5000 Meter gelaufen. Ja, da muss man auch mal ganz kurz schütteln. Und jetzt gab es in Boston ein großes Sportfest, ne? Da war natürlich auch vieles auf den Sprint ausgerechnet, aber da gab es auch sehr, sehr, sehr gute Mittelstrecken. Also 3000 Meter ist ja schon fast die Langstrecke in der Halle, ne?
Das ist eigentlich die Langstrecke. Selten werden da 5000 Meter gelaufen, ist aber auch dann keine Meisterschaftsstrecke. Und die 3000 waren in der Tat sehr, sehr schnell und auch mit einem sehr guten deutschen Ergebnis, nämlich Maximilian Thorwirt. Der war noch vor gut einer Woche ist er gestartet, da war er nicht ganz so happy, ist jetzt aber die zweitschnellste Zeit seiner Karriere gelaufen, über 3000 Meter Indoor, nämlich 7:43:15, was echt sehr, sehr krass ist. Also ich denke, der darf sich da durchaus berechtigte Hoffnung machen, A, mal für die deutschen Meisterschaften, aber dann sicherlich auch für die Hallen-EM, ne?
WM. Glasgow ist WM.
Letztes Jahr EM, ja, genau, WM.
Ja, wobei ich jetzt schon von vielen gehört habe, das ist halt Mitte März.
Es ist spät, wenn man bei der Olympiasaison früh vielleicht ja, gucken will.
Also selbst bei den Kurzleistern, Sprintsprung, gehen nicht mehr alle dahin. Ne, weil das ist ja fast ein Monat noch länger als über die deutschen Meisterschaften hinaus. Muss man dann überlegen, ob man das macht oder
nicht. Ist nicht so einfach, glaube ich, in den 4 Wochen die Form nochmal weiter aufzubauen. Und vor allem großer Nachteil, du hast halt dann nicht so viel Zeit, um nochmal vielleicht 1-2 Wochen ein bisschen runterzufahren und dann für die eigentliche Bahnsaison neu aufzubauen, weil ja eigentlich im Prinzip, wenn man ein bisschen Richtung USA schielt, eigentlich schon Anfang Mitte Mai, gerade mit den Stanford-Meetings und sowas, schon ziemlich geile Optionen vorhanden sind, aber das wird sehr eng mit Mitte März und dann direkt Anfang Mai schon wieder versuchen, vielleicht eine 5000 zu laufen.
So sieht das aus, ne?
Wir haben übrigens auch noch, damit wir nicht hier gescholten werden, hinsichtlich, wir gucken immer nur in die USA, ja, es gab auch natürlich, du hast ja natürlich schon auf hier Düsseldorf verwiesen, es gab aber auch in Erfurt ein Meeting,
ja.
Worauf wir natürlich zu sprechen kommen, zumindest kurz. Gesa Krause, erst beim Allgemeinen, Gesa Krause ist ja jetzt einige Hallenrennen schon gelaufen und
ja, mit ihrer Trainingspartnerin, ne? Also mit der deutschen Leichtathletin des Jahres 2023, Olivia Gürt.
Genau, die ist auf jeden Fall, glaube ich, auf einem sehr guten Weg zurück zu alter Stärke. Ist jetzt, glaube ich, auch einige Hallen-PBs gelaufen. In Erfurt auch ganz gut gelaufen. In Düsseldorf ist sie, glaube ich, dann auch nochmal 800 gelaufen.
Nee, Düsseldorf war ja keine Rundbahn.
Nee, hast du gesagt, keine Rundbahn. Ist sie nicht am Wochenende? Die ist auch 2 gerannt. Sie ist Erfurt gerannt und in...
Nee, die haben ja davor ein kleines Trainings-Wettkampfwochenende gemacht in Frankfurt. Bei den regionalen Meisterschaften. Da sind sie 800, 1500 und 3000 gelaufen.
Oh, okay, Frankfurt und Erfurt, Gott, mein Kopf, ey. Ich bin heute echt
durch. Aber das ist auch mal ein schöner Ansatz, oder?
Auf jeden Fall. Also wir haben das früher manchmal bei Landesmeisterschaften gemacht. Dadurch, dass wir in Regensburg noch keine Halle haben, haben wir gesagt, hey, wir können doch trotzdem die Gelegenheit nutzen, so regionale Rennen auch als Training, Trainingsschwerpunkt zu nutzen, dass wir dann auch innerhalb von 2 Tagen halt an einem Tag sind wir 3000 gerannt, am anderen Tag zumindest mal noch 1500, um das System auch mal wieder ein bisschen durchzuputzen sozusagen, und das hat eigentlich immer ganz gut ganz gut funktioniert. Da darf man sich jetzt nicht zu viel erhoffen, wenn man jetzt davor nicht in der Halle irgendwie Tempo spezifisch trainieren konnte, aber war auf jeden Fall immer ein ganz schöner Reiz bei uns, meistens in der Phase, wo es dann eher Richtung Crosslauf ging. Erfurt, ganz wichtig, würde ich nochmal kurz sagen, dass Robert Farken da 1500 gelaufen ist und nur ganz knapp am deutschen Rekord vorbeigestrammt ist.
War das Ziel, er wollte den deutschen Rekord laufen, ja.
Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zehntel, doch 4 Zehntel, nicht ganz 4 Zehntel, also wirklich ein Hau, ein Wimpernschlag, hat eine neue Hallen-PP aufgestellt, 3:34:51, brauchen wir nicht reden, ist super stark. Er war aber sehr unglücklich, wie er ja danach geschrieben hat, auch nachvollziehbar, wenn du natürlich ehrgeizig bist und dann um 4 Zehntelsekunden dran vorbeischrammst, ist das natürlich nachvollziehbar. Aber der hatte ja wirklich ein schweres Jahr, vor allem also letztes Jahr, glaube ich, mit sehr langwierigen Problem mit der Achillessehne, und jetzt hier in der Halle in einer Olympiasaison mit einer 3:34 wieder zurück zu sein, ist jetzt erstmal, glaube ich, trotzdem ein sehr positives Zeichen und sollte hoffentlich auch Mut geben im Hinblick auf den anstehenden Olympiasommer.
Ja, das läuft alles drauf zu, und Philipp wird dann spätestens zum Bodybuilding gewechselt sein.
Ja, ich sage ja, schaut euch Ryan Hall an. Da weiß man, was aus einem Marathonläufer dann werden kann. Nein, um Gottes Willen, das wäre viel zu krass. Da würde ich, glaube ich, auch Ärger kriegen mit meiner Frau. Ich glaube, das wird sie jetzt auch nicht so feiern. Ralf, ich glaube, du hast ja noch was Positives vorbereitet, oder? Dann würde ich nämlich noch einen Downer schnell einbauen.
Ja, bau noch einen Downer ein.
Ja, wir sind ja der Podcast, der auch, wir versuchen viel Unterhaltung zu bieten, wir versuchen natürlich auch viel Wissen zu vermitteln, wenn es in unserer Macht liegt. Wir versuchen aber trotzdem auch ein bisschen die kritischen Seiten des Leistungssports nicht gänzlich auszuschließen, und wir hatten letzte Woche leider schon mal wieder die Not, über Doping sprechen zu müssen oder zumindest über positive Tests. Wie das am Ende alles bewertet wird, das wird werden andere Instanzen entscheiden. Leider gab es gerade unmittelbar vor unserer Aufnahme eine neue News, diesmal aus Spanien, die, sagen wir mal, für Laufsportfans jetzt nicht so schön ist, denn ein sehr prominenter europäischer Name ist jetzt erstmal vorläufig suspendiert. Mo Katir, einer der, kann man sagen, ich glaube schon, Shootingstars der letzten Jahre, also zumindest aus europäischer Sicht, der sich angeschickt hat, auch international eben ganz vorne mitzuhalten, auch durchaus mal in der Lage war, Jacob Ingebrigtsen zu fordern und natürlich auch die afrikanischen Athleten aus Kenia und Äthiopien. Der muss erstmal aussetzen, vorläufige Suspendierung wegen 3 verpasster Trainingskontrollen innerhalb von 12 Monaten, ist das dann, glaube ich, immer. Ja, das ist jetzt erstmal kein positiver Test und trotzdem finde ich es irgendwie bedenklich, weil ich war in diesem System ja auch drin. Der ist sicherlich strenger kontrolliert, als ich das jemals war. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Stufen, je nach Leistungsprofil, wie da gewisse Abmeldemodalitäten sind, was man alles angeben muss, wo man immer anzutreffen sein muss. Das ist aber für alle gleich, die auf dem Niveau unterwegs sind. Und wenn man es dann nicht schafft, also spätestens, wenn ich 2-mal eine Kontrolle verpasst hätte, dann würde ich alles in der Macht Stehende tun, dass das auf gar keinen Fall nochmal passieren kann, weil man sich ja der Konsequenzen bewusst ist.
Also es ist auch ja nicht so, dass da gewartet wird, ne? Du kriegst ja sofort Bescheid, wenn du eine Probe verpasst hast. Und zwar beim ersten Mal.
Natürlich, also sofort Bescheid. Von ein paar Tagen, ja.
Und du kannst ja, du hast das ja beim letzten Mal schon erzählt, du kannst ja dann auch begründen, warum du nicht da warst. Und es ist nicht so, dass die automatisch immer stehen bleiben, ne? Also wenn die Begründung nachvollziehbar ist, dann werden die auch wieder gestrichen.
Ja. Bei mir gab es das ein einziges Mal, dass ich quasi, ich war schon aus dem Haus. Und bei mir ist es nicht so streng. Normalerweise auf dem Level, es sei denn, das hat sich geändert, die müssen auf jeden Fall einmal am Tag ein Stundentestfenster angeben, wo sie 100% erreichbar sind. Ist ganz egal, irgendwo zwischen 6 und 22 Uhr kannst du sagen, zum Beispiel, ich bin mittags um 12, esse ich mein Mittagessen immer zu Hause, von 12 bis 1, da bin ich da. Dann sollte man aber auch da sein. Das ist nicht, da bin ich vielleicht da, sondern da musst du erreichbar sein. Du kannst das auf 6 Uhr morgens machen, du kannst abends um 22 Uhr machen, aber du musst da sein. Und bei mir war es damals aber so, ich hatte kein fixes, also nicht die Verpflichtung, eine Stunde anzugeben. Ich habe es meistens gemacht, einfach als Service sozusagen, dass die wissen, okay, das ist da die wahrscheinlichste Zeit, wo man mich antreffen kann. Und ich hatte aber einmal eben, weil ich verletzt war, einen Arzttermin in München und einen relativ spontanen MRT-Termin bekommen. Ich glaube aber um 8, das heißt, ich musste um kurz vor 6 eigentlich losfahren, damit ich auch sicher da bin. Und die kamen halt um 6:30, 7, da war ich dann schon kurz vor München. Und habe das auch dem Kontrolleur am Telefon geschildert und der hat auch gesagt, ja, machen Sie sich mal keine Sorgen, Sie werden sicherlich trotzdem erstmal das übliche Verfahren durchlaufen, geben Ihre Stellungnahme ab und dann bewertet das ein Ausschuss. Und das ist dann auch, da das der einzige Fall war und da ich das nicht hätte angeben müssen und dass du halt dann da nicht da bist, ich hätte auch in der Uni sein können oder irgendwas und kein Handy empfangen in manchen Räumen, das ist dann auch, also da wird dann, wie soll ich sagen, milde walten lassen, weil die dann sagen, ja gut, okay, das ist einmal gewesen, war sonst nie der Fall. Bei ihm wird es sicherlich ein bisschen strenger gehandhabt, wie gesagt, weil es die Verpflichtung gibt, diese eine Stunde dann auch einhalten zu müssen. Und trotzdem hat er bestimmt jedes Mal die Möglichkeit gehabt, sich zu äußern, wenn da jetzt, keine Ahnung, die Oma krank geworden wäre und jetzt ins Krankenhaus fahren müssen, dann wäre da wahrscheinlich auch, keine Ahnung, also zumindest beim ersten Mal hätte man wahrscheinlich darüber hinweggesehen. Insofern, es ist halt schon eine Leistung, das dann zu schaffen, dass du 3-mal nicht anzutreffen bist innerhalb von 12 Monaten.
Hatten wir schon über die Verwerfung im spanischen Anti-Doping berichtet, dass da
gerne relativ, auch Proben mal verschwunden
relativ
lassen werden,
frisch herausgekommen ist, dass da über Jahre Proben einfach vernichtet wurden, ne, unter den Tisch gekehrt wurden, wie man so schön sagt.
Und ja, bei 3 verpassten Kontrollen innerhalb von 12 Monaten würde ich dann schon fast sagen, ist schwer, dass man da immer von Versehen sozusagen ausgehen kann. Aber erstmal im Zweifel für den Angeklagten. Ich bin sehr gespannt, was da weiter rauskommt. Ich finde sehr gut, dass aber nicht die spanischen Behörden das übernehmen. Das muss man vielleicht schon mal noch der Vollständigkeit halber sagen, sondern die AIU, die Athletics Integrity Unit, die von World Athletics noch nicht so lange her, vor ein paar Jahren erst gegründet wurde, um eben auch eine von diesen nationalen Anti-Doping-Agenturen unabhängige Instanz zu schaffen, die eben gerade auch Länder, wo man sich vielleicht nicht so sicher ist, wie das gehandhabt wird, da gehört natürlich auch Kenia dazu, eben da auch ein Auge drauf haben und im Zweifelsfall auch selber Kontrollen durchführen.
Also die machen auf jeden Fall einen guten Job, das kann man schon mal sagen.
Die haben die letzten Jahre echt einiges zutage gefördert, was davor, glaube ich, so nicht der Fall war.
Ja, absolut. Ja, so ist das Leben manchmal, ne? Haltet euch fern von allen Formen von Drogen, ja. Ja, das mit dem Alkohol ist dann natürlich so ein Problem über Karneval. Ich habe gerade wieder eine Studie gelesen, ja, also alles, was ihr schon mal gehört habt, von wegen, ja, ein Glas Rotwein, ja, die guten Inhaltsstoffe und so, ist leider alles Quatsch, ja. Alkohol ist leider in jeder Form schädlich für eure Regeneration und auch schon in relativ kleinen Mengen. Ja, also müsst ihr entweder naturlustig sein, ja, oder ein Verständnis für sehr, sehr schlechten Humor haben, ne? Denn, ja, erste Frage, bevor ich euch gleich meinen Lieblingssong vorstelle, ja, erste Frage, Philipp, warum sind Karnevalswitze nur an Karneval lustig? Richtig, weil man sie nüchtern nicht ertragen kann.
Ich wollte in so eine Richtung tippen, ja, wahrscheinlich, weil da doch einige Leute mit einem gewissen Pegel unterwegs sind.
Ja. Ne? Also das ist auch nur dann lustig, ja. In so einer Sitzung ist das halt sehr lustig, ja. So, jetzt kommt noch so ein richtig schlechter Witz, ja. So, ne? Wie nennt man eine Blondine, die einen Finger in den Stecker steckt?
Keine Ahnung.
Funkenmariechen. Ach Leute, das ist alles Hochkultur, ne? Wie heißt es immer so schön bei gewissen politischen Kräften? Unsere Leitkultur, ne? Unsere Leitkultur, fantastisch. So, pass auf, jetzt sage ich euch mal, was Leitkultur ist. Ja, Leitkultur ist ein fantastisches Lied von der weltbekannten Gruppe Planche Malheur. Ja, die kanntest du ja auch schon.
Klar, auf jeden Fall.
Ist ja klar. Ja, die haben ein noch bekannteres Motto, das ja auch dem ein oder anderen Sportler nicht fremd ist, ne? Nämlich Eat, Sleep, Run, Repeat, ganz leicht umgetextet. Mhm. Da heißt es jetzt Eat, Sleep, I Love, Repeat. Ja, kann ich euch nur dringendst empfehlen. Das ist eine, die nennen sich Kölsche Surf-Pop-Band. Ja, so treten die auch auf, also immer in sehr sommerlicher Kleidung.
Mhm. Ja, und so mit Hawaii-Hemd-mäßig auch?
Ja, oder? Ja, ne, da ist alles dabei. Ne? Und auch so mit komischen, aufgeblasenen rosa Tieren.
Tieren, ja, so Flamingo, die haben ja, vor genau,
ne?
So
diese Nummern. Also das ist schon sehr, sehr schön. Ne? Ein kleiner Auszug aus diesem Text, ja. Samstagmittag wachst du auf, hast wieder im Kostüm gepennt. Die einen nennen es Problem. In Köln ist das Talent. Ja, da wisst ihr ungefähr, wo es hingeht, ja. Brenne, kleiner Nubbel, brenne, kleiner Nubbel. Ja? Eat, sleep, I love, repeat. Hört euch das mal an, ist fantastisch. Ne? Alle Arme hoch, Köln wird Risikogebiet. Eat, sleep, I love, repeat. In diesem Sinne. Ne? Alaaf, Alaaf, wir hören uns nächste Woche. Ich hoffe, dass ich dann noch Stimme habe und nicht zu viel gesungen habe heute Abend. Sonntag ist hier bei uns der Zug direkt vor der Tür. Und zwischen und drumherum muss ich noch arbeiten und noch trainieren. Also das ist auch eine Herausforderung.
Ist ein heftiges Programm.
Ja,
ist ein heftiges Programm. Ja? Bevor wir euch in euer Laufwochenende verabschieden, kurzer Reminder noch. Wir haben schon viele Mails bekommen. Ihr habt aber noch bis zum 18. Februarzeit, das ist ein Sonntag, genau, für den Live-Podcast in Krummholz-Kerlich von Intersport euch zu bewerben. Natürlich wird es nicht leichter, je mehr sich Leute bewerben, aber wir wollen natürlich euch nur noch die Chance geben, sich dieser Bewerbung anzuschließen. Wir sammeln aktuell alle E-Mails, also wartet bitte nicht drauf, dass ihr sofort eine Antwort bekommt. Wir haben gesagt, aus Fairnessgründen machen wir jetzt nicht, wer es als Erster hört, der ist gesetzt, sondern wir haben 10 Plätze zu vergeben. Es wird ein sehr exklusives Event werden. Ihr könnt sonst auch nochmal auf die Seite von Intersport Kerlich gehen auf Instagram, beziehungsweise wir haben einen Co-Post zuletzt gemacht mit dem Bestzeit-Podcast-Account. Da gibt's auch nochmal die Möglichkeit, 10 Plätze zu gewinnen. Also ihr könnt 10 Plätze hier direkt über uns gewinnen. Schreibt dazu bitte einfach eine E-Mail an bestzeit.podcast@gmail.com. Warum ihr dabei sein möchtet, dann sammeln wir diese E-Mails alle und von denjenigen, die in diesem Lostopf sind, am 18.02. werden 10 ausgesucht. Oder ihr schaut nochmal, wie gesagt, auf den Insta-Account von Krummholz Kerlich vom Intersport und dann ja, könnt ihr da auch euch bewerben. Den genauen Modus dort habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das ist da alles erklärt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alle, die mit dabei sind. Wir sagen jetzt schon mal vorab, es werden nicht alle dabei sein können, die uns geschrieben haben. Leider, wir hätten gerne alle dabei, aber wir können jetzt auch nicht eine 5000-Mann-Arena dort chartern für unseren Live-Podcast.
Das erst im nächsten Jahr.
Genau. Dann Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Oder Lanxess-Arena in Köln vielleicht auch. Mal gucken.
Aber wenn nicht die lachende Köln-Arena da im Wege steht.
Ja. Richtig. Also bewerbt euch gerne, 18.02., solange habt ihr noch Zeit. Bis dahin sammeln wir und dann informieren wir euch natürlich so schnell wie möglich, dass ihr gewonnen habt, damit ihr euch noch gegebenenfalls, je nachdem, wo ihr herkommt, wir haben ja schon gesehen, einige von euch kommen wirklich von weiters weg, auch nochmal umgucken könnt, wie ihr euch da eine Übernachtung noch organisiert etc. Wir freuen uns auf euch auf jeden Fall. Jetzt mal genießt den Karneval, wenn ihr in der Karnevalshochburg seid, Fasching, Fastnacht, whatever, wie ihr das auch immer nennen möchtet.
Vergesst es auch nicht. Es heißt immer und nur Karneval.
Okay, bevor ich mich jetzt hier auf ganz dünnes Eis begebe, ich bin raus, Leute. Viel Spaß am Wochenende, geht laufen, genießt den Karneval. Und genau, bevor ich mich hier in diesem Minenfeld weiter vergaloppiere, wünsche ich euch viel Spaß.